möchte uns heute Morgen etwas von der Heiligen Schrift her aufzeigen. Das sind so Themen, die man nicht so gern hat, aber das ist, der Mensch ist halt ein Sündeprodukt vom Sünderfall her und er hört viele Dinge einfach nicht gern. Wenn man zum Beispiel denkt an die Zerstörung Dresdens, die Leute haben Karneval gefeiert, sind im Fasching auf der Straße rumgetobt und gleichzeitig waren die Bomber der Alliierten bereits im Angriff und das war die schlimmste, ich sage es mal, Feuerhölle, falls sowas auf der Erde schon gibt, die es jemals gegeben hat. Aber die Leute haben Fasching gefeiert. Und das sind die Gläubigen auch oft, sie möchten einfach manche Dinge nicht hören, weil sie möchten ein bisschen erbaut werden, möchten ein bisschen schön haben, ein bisschen für ihre Seele was haben. Da habe ich volles Verständnis, das steckt in allen von uns drin. Aber wir müssen auch realistisch sein. Und zwar, wir haben etwas, ich weiß nicht, ob das alle bewusst ist. Das ist ja oft so, der Mensch ist ein Produkt des, und es hat Gott hervorragend gemacht, der sich anpassen kann. Das heißt, man kann sich anpassen auch an Dinge, die schwierig sind, die einem nicht gefallen. Und diese Fähigkeit, sich zu assimilieren, ist einfach etwas Wunderbares, einfach diese Anpassungsfähigkeit. Aber es hat aber Gefahr, dass man einfach manche Dinge dann als normal sieht und einfach wegsteckt und so in die Falle geht. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Das, was man Zeitgeist nennt, Volksmeinung, Weltmeinung, es verändert sich zurzeit so drastisch, dass man es nur noch mit dem vergleichen kann, was vor dem Dritten Reich passiert ist. Hitler hat ja dann durch die Ermächtigungsgesetze endgültig alles weggeräumt und wir haben derzeit einfach eine Veränderung des Zeitgeistes weltweit. Dinge, die vor 20, 30, 40 Jahren noch geächtet waren und die jeder normal denkende Mensch als Sünde benannt hat oder gebrandmarkt hat, die selbst die Leute, die nicht an Gott glaubten, wegen der Ordnung das verworfen haben, das ist inzwischen fast schon per Gesetz als Normalität eingeführt. Und das ist etwas, das wird eine Auswirkung auf uns Gläubige haben. Die Bibel sagt nicht umsonst im Daniel 2 und 7, dass die gesamte Weltgeschichte, die von Gott her Rolle spielt, über vier Weltreiche gehen wird. Und sie nennt das letzte das Römische Reich. Und das Römische Reich ist unser Muster. Wir sind ihre nachchristliche Gesellschaft. Wir sind heute eines der größten Heidevölker, das jemals rumgelaufen ist. Wir haben zwar noch manche christliche Anstriche und ein bisschen Tünche, aber dahinter ist schon lange nichts mehr, sondern da ist schon lange alles von der Sünde zerfressen. Und wir haben natürlich das Entscheidende, das Weib auf dem Tier, die Europa, wird immer deutlicher sichtbar. Das heißt, wir haben jetzt auch praktisch das erste Mal nach vielen, vielen Jahrzehnten haben wir die Auswirkung der 68er-Generation als Institution. Das heißt, es ist alles so gekommen, wie auch die Leute das damals vorausgesagt haben, politisch. Jetzt können wir sagen, was juckt es mich? Entschuldigung, wenn ich mal so salopp sage, oder was interessiert es mich? Aber es interessiert mich, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Alle Verfolgungen der Gemeinde Jesu kamen über die Institution. Alle Verfolgungen der Gemeinde Jesu kamen über die Obrigkeit. Wir haben am Freitag in Nürtingen Obrigkeit studiert und haben festgestellt, dass Obrigkeit von Gott ist, dass Obrigkeit gut ist und dass das zuerst schon mal vollkommen in Ordnung ist, dass es aber einen Punkt gibt, wo man Gott mehr gehorchen muss wie der Obrigkeit. Dass die Obrigkeit auch als Gericht, als Strafe oder aber als Verführung des Teufels, da gibt es viele Möglichkeiten, was Gott auch zulässt, dann zur echten Bedrohung für Gläubige werden kann. Wir haben heute Entwicklung, wo alles auf die Institution geht, auf die Körperschaften. Und es ist inzwischen so, früher war es klar, was ist eine Sekte? Heute werden die Sekte Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Und die Gläubigen, die normal waren, die wir früher, die sind inzwischen schon in die Richtung der Sekte gerückt. So wird es nämlich bezeichnet. Das heißt, da verändert sich was ganz, ganz gravierend. Nur auch von der Gesetzgebung her ein Beispiel. Die Älteren wissen das alle. Früher gab es einen Kuppelei-Paragraph. Also es gibt viele Beispiele, ist bloß eines. Ein Kuppelei-Paragraph, du durftest zum Beispiel einem unverheirateten Ehepaar keine Wohnung vermieten. Das war Kuppelei, da bist du bestraft worden. Heute ist natürlich so, dass die Ehe zerstört worden ist über die Institutionen. Und heute ist alles, was einmal normal war, ist konterkariert, das heißt auf den Kopf gestellt. Und inzwischen ist es so weit, dass selbst christliche Gemeinden sich, zumindest bestimmte Leute aus diesen Gemeinden, vermietet an Unverheiratete ihre Räume. Das wäre vor 20, 30 Jahren, wäre das der Skandal ohne Ende gewesen. Ist vorbei, weil der Zeitgeist sich dreht. Jetzt sind da mittendrin die Gläubigen, die immer noch das Gleiche glauben. Die glauben immer noch, dass es nur einen Weg in den Himmel gibt, der Herr Jesus. Die glauben immer noch, dass alle anderen Religionen vom Teufel sind, auch die christliche. Die glauben immer noch, dass es letztendlich Sünde ist, was Gott Sünde nennt, und dass das, was Gott in Ordnung nennt, dass das in Ordnung ist. Und mit dieser Haltung wirst du, wenn sich der Zeitgeist so dreht, automatisch ins Abseits gesetzt. Du brauchst überhaupt nichts tun. Du musst nichts tun. Du musst nur deine Meinung behalten und du wirst automatisch gedreht und kommst dann plötzlich in eine Situation. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, was wir tun müssen. Und die Bibel sagt immer bei diesen Dingen, und ich möchte das einmal von der Schrift her ein bisschen verfolgen, sie sagt immer das Gleiche, wachet. Wachet und betet. Man muss hier wachsam sein, dass man nicht im Wahn das Falsche macht, auch nicht in der Schwärmerei falsch reagiert, sondern dass man geistlich reagiert im Wille Gottes und dann mag geschehen, was will. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt für uns Gläubige, dass wir lernen, mit solchen Dingen umzugehen. Matthäus 24, 12 sagt nicht umsonst, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das heißt, die wird auf der ganzen Erde zum Normalzustand, soll ich sagen, manipuliert. Sie wird manipuliert. Die Gesetzlosigkeit über die Medien. Ist keine Frage. Und damit kriegst du plötzlich im Bewusstsein der Leute überall, dass Gesetzlosigkeit normal ist. Und jetzt stecken da mittendrin Gläubige, die sagen, das ist Sünde. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und da kriegst du dann eine Konfrontation ohne Ende und diese Gesetzlosigkeit wird für uns ein Problem werden. Und jetzt kommt halt auch eben die kurze Sicht der Gläubigen. Man hat uns ja beigebracht, ab Hohe Linze, alter Planet Erde, bevor das Geringste passiert, sind wir alle entrückt. Das wäre mir auch am liebsten. Ich habe ein Problem. Die Lehre gibt es seit 1830. Und ich studiere ja immer die Zeit nach der Urgemeinde. Wenn ich die Briefe lese, Barnabas Briefen, Hirte des Hermas, die Dache, wenn ich das alles lese oder mich da rein vertiefe in Eusebius, dann stelle ich fest, die haben das nicht geglaubt. Das ist eine Lehre, die später kam. Also muss ich sagen, Entschuldigung, auf eine Lehre, die seit 1830 durch die gläubigen Kreise wie ein Lauffeuer ging, das ist zwar nett, aber ich will wissen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nämlich das nicht und auch die Zeit nach Durgemeinde hat das auch nicht gelehrt. Das heißt, wir müssen uns schon darauf einstellen, dass da irgendwas passiert. Und 2. Thessalonicher 2 sagt etwas und ich denke einfach, da brauchen wir jetzt kein theologisch großer Ansatz oder irgendetwas Besonderes. Ein einfältiger Bibelleser kann das feststellen. Das steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Da steht im Griechischen Parousie und das ist das Wort für Wiederkunft, für die Entrückung. Und da steht gleichzeitig und unsere Vereinigung mit ihm. Das steht im Griechischen Episynagoge, unser Hinaufversammeln zu ihm. Also wenn das nicht die Entrückung ist, dann verstehe ich gar nichts mehr. Und jetzt sagt er hier was ganz Einfaches. Er sagt, man soll sich nicht erschüttern lassen. Und in Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst, bevor das geschieht, der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das heißt, er sagt ganz klar, bevor der Herr wiederkommt für die Gläubigen, wird auf jeden Fall die Offenbarung des Antichristen sein. Das heißt, wir gehen ins antichristliche Zeitalter voll hinein. Wie tief wir hineingehen, das wird der Herr entscheiden. Weil die Bibel zur Entrückung keine zeitliche genaue Angabe macht. Aber etwas ist klar, wir gehen hier rein und von daher müssen wir vorbereitet sein. Es gibt grundsätzlich, wenn man die Diktaturen und auch die Verfolgung der Gemeinde Jesu verfolgt, sieht man, wie es eigentlich über vier Vs geht. Es kommt immer zuerst die Verführung, so wie es der Jesus gesagt hat. Die Menschen werden verführt, sie werden betrogen. Sie werden hereingelegt, indem die göttlichen Ordnungen aufgehoben werden. Das Zweite, was passiert, das ist dann eine gewisse Verflachung. Man nimmt es nicht mehr so ganz ernst und nicht mehr so ganz genau und man sagt dann, ja, du bist halt ein Extremer und so. Das ist das typische Geschwätz vom Abfall. Wobei ich natürlich offen zugebe, dass auch ein über das Ziel hinausschießen gibt und das wollen wir auch nicht. Das ist genauso falsch. Wir wollen da auch nicht die totale Verflachung. Also Verführung führt zur Verflachung. Und was ist das Ziel von der Verflachung? Vereinnahmung. Das ist der dritte V, dass man kassiert wird. Siehe zum Beispiel im Dritten Reich, die damalige Kirche, die deutschen Christen, das war die ganz gewöhnlich ordinäre Gottlose. Die haben zwar ein christliches Mäntelchen umgehängt, aber waren Gottlose. Und die letzte Stufe, der letzte V ist dann die Verfolgung. Und das möchte ich heute Morgen betrachten. Wisst ihr, wir singen dann schöne Lieder, lesen schöne Bücher, sind fröhlich und haben oft gar keine Ahnung, was dahinter ist. Ole Hellesby war ein Mann, so einen Mann habe ich noch nie gesehen. Er war Theologieprofessor, war Erweckungsprediger, Evangelist, er war alles. Er war ein absoluter Mann des Totalergriffs, anders kann man ihn nicht nennen. Ein Freund von Wilhelm Busch, die haben zusammengepasst, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dieser Ole Hellesby, von dem weiß man wenig. Die wenigsten Leute wissen, dass er seit 1943 im KZ war. Und wir singen da das schöne Lied, Jesu Name nie verklingelt, ewiglich bleibt er bestehen. Das ist ein Lied, das wissen die wenigsten Leute. Da ist Folgendes passiert, in diesem KZ haben sie dann 9 Gläubige hingerichtet, junge Männer. Und das war das Lied, das die gesungen haben in der Gefängniszelle. Auf Norwegisch in dem Fall. Und dann, als Hellesby wohl das Wilhelm Busch berichtet hat, hat Busch das Lied nach Deutschland gebracht. Wisst ihr, und das sind dann Dinge, da siehst du den Hintergrund. Es gibt aber ein zweites Lied, das ich grundsätzlich nicht singe, egal wo ich bin. Wenn mich jeder dumm anguckt, das ist großer Gott, wir loben dich. Das haben nämlich die Katholiken immer angestimmt. Also immer jetzt in Anführungszeichen. Oder das wurde von den Katholiken angestimmt, wenn sie die Gläubiger verbrannt haben. Also man sieht hier, gewisse Naivität schützt manchmal vor allzu kritischem Denken, aber es ist gefährlich. Ich möchte nochmal, bevor wir zu der Bibelarbeit kommen, möchte ich doch nochmal ein paar Sachen bemerken. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Einer der Reformatoren, der in Tailfingen hier die Reformation eingeführt hat, das war der Vorbereiter, war der Balthasar Hubmaier. Und der Balthasar Hubmaier war der Führer der Täufer. Er wurde von den Katholiken, weil er gläubig war und Großtaufe vertreten hat, bei lebendigem Leib verbrannt. Seine Frau wurde ein paar Tage später ersäuft, wie es üblich war. Aber wir müssen uns etwas nüchtern sachlich bewusst sein. Galater 4,29 sagt, der noch im Fleisch Geborene wird immer den noch im Geist Geborenen verfolgen. Das meint sie hier auch vom Religiösen her. Die unbekehrten frommen Leute waren in der Vergangenheit immer die, die die Gläubigen verfolgt haben. Und wenn die Institutionalisierung von gottlosen Dingen sich ausbreitet und die große Institution und Kirche da mitgeht, dann kommt es in der Regel zu furchtbaren Zusammenschlüssen zwischen diesen Gruppen. Und das ist auch schon zur Zeit der Reformation geschehen. Man muss sich einmal nüchtern sehen. Jeder der Reformatoren hat Blut an den Händen. Ich möchte das Blut von denen nicht an den Händen. Wenn man bloß einmal sieht, Hubmaier wurde von den Katholiken verbrannt, der Felix Manz, das war ein großer Führer der Täufer. Er wurde praktisch in Zürich, in der Limmat, und immer wenn ich da durch Zürich fahre, gell, dann denkst du, ja, Zürich, die große Stadt, und da sind die ersäuft worden, und zwar bestialisch. Man hat deine Hände und Füße zusammengebunden, einen Strick durch die Kniekehle und einen Besen oder irgendwas, einen Stiel, und dann hat man sie bei lebendigem Leib einfach ins Wasser geworfen. Sie sind dann runtergegangen und sind jämmerlich ertrunken. Gell. Das war die Botschaft der Evangelische für die Täufer. Das möchte ich mal hier betonen. Leute wie mich, ich sage es mal bloß auf mich bezogen, die hätte zur Zeit der Reformation nicht lange gelebt. So ein Kerl wie mich hat man damals Winkelprediger genannt. Wiedertäufer. Und ihr müsst mal lesen, was die Reformatoren über die gesagt haben. Und dann müsst ihr gucken, was die Reformatoren getan haben. Ihr müsst nur mal gucken, was in Genf Calvin aufgerichtet hat, was auch ein Luther zumindest indirekt durch sein Ja getan hat, und wer es aktiv auch getan hat, war der Zwingli. Gell, von daher muss man mal ganz nüchtern sachlich sehen, da ist man gar nicht weit weg davon. Sobald du wirklich Gott dienst und dem Herr Jesus glaubst und wirklich biblisch vorgehen willst, kriegst du in solche Strukturen ein Problem. Also ich möchte jetzt mal das einfach betonen, es ist nicht nur in der Verfolgung so, nicht nur in der, sagen wir, Diktatur so, sondern es kann auch passieren, dass es durch die Institutionen kommt. Und Rom, das ja unser Musterbeispiel ist, ich habe das, das geht mir nicht aus dem Kopf, ich habe es mal extra nochmal rausgedruckt, diese Perpetua, das war eine Frau, die hat ein Kind gehabt. Und ihr Baby war noch ein Säugling, das haben wir noch gestillt. Und es ist erschütternd, also wenn man das liest, was diese Frau durchgemacht hat im Gefängnis, ich habe auf der Hohe Grete gesagt, es war die Blandina, ich habe den Namen verwechselt, es war aber die Perpetua. Und zwar, es ist so, da heißt es, als sie im Gefängnis war, wenige Tage später ging das Gerücht um, dass wir verhört werden sollten. Da kam mein Vater aus der Stadt von Gram verzehrt. Er war zu mir heraufgekommen, um mich zu Fall zu bringen. Deshalb sagte er, hab Mitleid, Mädchen, mit meinen grauen Haaren. Hab Mitleid mit deinem Vater. Ich verdiene es doch wahrhaftig, dein Vater genannt zu werden. Wenn ich dich mit diesen meinen Händen bis zu deinem Blütenalter aufgezogen habe, wenn ich dich all deinen Brüdern vorgezogen habe, so mache mir jetzt doch keine Schande vor den Menschen. Denk an deine Brüder, denk an deine Mutter, an deine Tante, denk an dein Kind, das ohne dich nicht leben kann. Lege deinen Starrsinn ab, richte uns nicht alle zugrunde. Niemand von uns kann sich ja noch sehen lassen, wenn dir etwas zustoßt. Das sagte er als Vater in seiner Zuneigung zu mir. Dabei küsste er mir die Hände. Er warf sich mir zu Füßen und nannte mich unter Tränen nicht mehr Tochter, sondern Herrin. Mein Vater tat mir leid, weil er allein von meiner Verwandtschaft sich nicht über meine Passion freuen konnte. Ich sprach ihm Mut zu und sagte und so weiter. Wille Gottes wird geschehen. Ja, und dann siehst du, Der Statthalter geht genauso vor und sagt zu der Frau, schone das Haupt deines Vaters. Also ich will das nur zeigen, um aufzuzeigen, wie emotional das werden kann, wenn es hart auf hart geht. Und dann fragt man sich halt, bist du gläubig? Ja, sie ist gläubig. Und der Vater verzweifelt fast und dann passiert etwas. Dann griff Gott ein. Dann passiert das Wunder. Das Kind, das gestillt wird, will ab dem Zeitpunkt, wo es hart auf hart geht, nicht mehr die Brust der Mutter. Das heißt, da griff Gott ein, sogar physiologisch. Also das Kind will nicht mehr gestillt werden. Das heißt, Gott bereitet die Frau jetzt letztendlich auf ihr Martyrium, auf ihren Tod vor. Und das geschieht dann, sagen wir, in einer Art und Weise, wie man sich nicht vorstellen kann. Und sie werden dann furchtbar gequält und furchtbar auch hingerichtet. Das möchte ich nicht beschreiben. Aber ich will das nur zeigen, wie real das werden kann. Warum war das so? Ganz einfach. Du hattest einen Zeitgeist, der letztendlich sagte, Rom, die Cäsare sind von Gott besondere Männer und man soll für sie opfern. Und du musstest nur eine Handvoll Körner nehmen, musstest die in eine Feuerpfanne werfen und dann warst du frei. Das konnten die Gläubigen nicht. Sie haben gesagt, wir können keinen anderen Gott opfern. Und manche Gläubige haben sich dann beim Statthalter eine Bescheinigung erkauft, das ist genauso, war genauso verlogen, dass sie geopfert hätten, obwohl sie gar nicht haben und sind dann mit dem Leben davongekommen. Aber die echten Gläubige, die haben sich lieber umbringen lassen. Das nur als Vorspann. Wenn man die Geschichte der Gemeinde Jesu ansieht, dann gehen die Verfolgungen als Intervalle durch die gesamte Kirchengeschichte. Regelmäßig. Sie kommen aus verschiedensten Seiten, aus der religiösen Seite, aus der gottlosen Seite. In Russland war es der Atheismus, der gar nichts geglaubt hat, wo die Verfolgung kam. Aber in Russland gab es schon vorher Verfolgungen durch die orthodoxe Kirche. Es gibt so hunderttausende Spielarten. Von Rom will ich gar nicht reden. Ich will auch nicht reden vom Mustaschi-Aufstand im Jugoslawien, was dort alles passiert ist. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, da graut es einem. Aber ich möchte nur eins betonen. Warum heute so ein Thema? Wir nähern uns vom Zeitgeist her einer ähnlichen Epoche, wie diese Epoche waren. Das heißt, wenn der Herr sagt, wachet und betet, dann müssen wir uns auf diese Epoche vorbereiten. Dass das viele nicht hören wollen, das weiß ich auch, ist mir aber egal. Sondern das ist ganz nüchtern sachlich, der Herr sagt, wachet und betet. Ich möchte jetzt einfach ein paar Dinge aufzeigen, was die Bibel zu dem sagt. 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt die Schrift, ich möchte aber schon ab 11 lesen, wegen Kontext, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind, solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Ich denke, schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man das sieht, der Herr rettet. Und da steht jetzt im Griechischen extra ein Wort, das ist ein anderes Wort wie gerettet werden zum Heil. Das heißt Rührmei. Und das ist ein Wort, wo er sagt, er hat mich aus der Situation, aus der Not, aus dem Elend herausgeholt. Und er sagt, trotz der Verfolgung hat ihn der Herr gerettet, sagt er aber jetzt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Alle. Wenn du nicht gottesfürchtig leben willst als Gläubiger, wirst du vielleicht keine Verfolgung haben. Aber sobald du gottesfürchtig, Gott wirklich dienst, kriegst du Verfolgung. Irgendwie. Und er erklärt es dann und sagt, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Jetzt haben wir wieder die Faust. Verführung, Verflachung, letztendlich Vereinnahmung und wenn das nicht funktioniert, Verfolgung. Geht immer noch am gleichen Raster. Könnt ihr nachvollziehen. Guckt euch die Diktatur an, dann werdet ihr sehen, so läuft es. Das heißt, die Verfolgung für Gläubige ist eher normal. Das ist auch der Grund, warum Paulus sagt in Apostelgeschichte 14,22, wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und da sagt er, müssen. Da steht im Griechischen müssen und im Deutschen auch, man muss eingehen. Das kommt daher, weil wir laut Kolosser 1,13 nicht mehr zu dieser Welt gehören, sondern mit unserem inneren Menschen in die himmlischen Orte versetzt sind. Jetzt gibt es dagegen Epheser 6, Vers 12. Und Epheser 6, Vers 12 sieht hier mitten im System des Teufels, in dem System, das laut Lukas 4, laut Matthäus 4, ja vom Teufel beherrscht wird, sieht er plötzlich Menschen, da ist innerlich was anderes, er sieht es ja. Jetzt greift er die an über Epheser 6, Vers 12. Und wie greift er die an? Die greift er natürlich an in Gedanken, die greift er an. Hauptwaffe steht ganz klar auch in der Offenbarung, steht ganz klar auch in die Briefe, durch Verklagung im Gewissen. Also er greift sie zuerst schon mal geistlich an. Aber er greift sie auch anders an, er greift sie zum Beispiel an durch Menschen, indem er zum Beispiel Hitler so weit kriegt, dass er nicht nur alles, was ihm nicht gepasst hat, ergreift, sondern auch die Gläubigen. Indem er die römische Kaiser so weit bringt, dass sie letztendlich die Gläubigen verfolgen. Jetzt könnte man durchgehen durch die Neuzeit, wo du siehst, wo überall Christenverfolgung ist, ohne Ende. Und wir sind hier noch im goldenen Wäsch, der Aufführungszeichen, der langsam nicht mehr golden ist, sondern langsam rutscht, ansetzt, wo ja langsam alles bröckelt. Und wir steuern durch den Zeitgeist auf Entwicklung zu, wo es hier für uns langsam aber sicher gefährlich wird. Jetzt kommt halt das, wo ich inzwischen zum Schluss gekommen bin, dass wenn man sich mit diesen Dingen geistlich auseinandersetzt, wenn man sein Herz stellt und dem Herr Jesus zu Füßen legt und bereit ist, jeden Weg zu gehen, dass man eine ganz andere Stufe der Vorbereitung hat und eine ganz andere Qualität entwickeln wird, geistlich, als wenn man einfach glaubt, oh ja, hoffentlich kommt es nicht. Wisst ihr, hoffentlich kommt es nicht, das würde mir auch gefallen. Hebräer 11, 33. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen des Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere ließen sich martern, nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafpelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten, Gebirgen, in Höhlen, in Löchern der Erde. Wisst ihr, damit siehst du doch, das ist ein alttestamentliches Beispiel, das für uns als Muster gegeben wird, aber da siehst du, dass es zwei Seiten hat. Und wir dürfen froh sein, dass wir jetzt lange, lange, lange Zeit auf der einen Seite waren. Auf der Seite, wo es nur aufwärts ging nach dem Krieg, nur Wohlstand und wunderbar alles super gelaufen ist. Aber ich befürchte eben durch den Zeitgeist, durch die antichristliche Entwicklung, dass das Ganze jetzt langsam dreht. Und das siehst du durch die Gesetzgebung. Du musst nur lesen, was für Gesetze gegeben sind. Und ich möchte eines betonen, die Autonomie der Deutschen wird aufhören durch Europa. Das wird lange gehen. Aber zum Beispiel, es kam jetzt eine Pressemeldung, ich habe es nicht nachvollzogen, aber es kam jetzt eine Pressemeldung, das erste Mal, seit es Europa gibt, ein Teil des bürgerlichen Gesetzbuches, des BGB, durch das europäische Recht ausgeschaltet wurde. Ich habe das auch mitgekriegt, wo man die neue Zahlungsverkehrssysteme eingeführt hat auf der Bank. Da habe ich gesehen, was das deutsche Recht wert ist. Nix. Kannst du vergessen. Und da kriegen wir langsam etwas, wo wir gar nicht wollen. Und kriegen wir langsam etwas, was eventuell, ich sage es jetzt mal vorsichtig, auf kurz oder lang genau zu einer Situation führt, wo wir die Bösen sind. Das geht in der Regel von der Obrigkeit auf. Es gibt im Matthäus 20, 25 gibt es ein Wort, das hat der alte Schlachter, der ja immer versucht hat, den Kern zu treffen, hat er übersetzt, und zwar, dass die Großen dieser Welt euch vergewaltigen. Also die Neuschlachter hat eher etwas urtextkonformer Gewalt ausüben, aber der Schlachter hat es drastisch, der hat den Nagel auf den Kopf getroffen, dass sie euch vergewaltigen. Das heißt, die Ausübung der Gewalt, und da steht das griechische Wort Exousia drin, Exousia ist die Vollmacht. Das heißt, damit siehst du schon, es kommt von der Obrigkeit, es kommt von den Gesetzgebern, es kommt von der Macht, es kann auch von der Diktatur kommen. Es gibt aber auch Formen, die nach außen demokratisch sind und hinter der Kulisse trotzdem diktatorische Strukturen aufbauen. Und das alles wird passieren, und ich möchte aber trotzdem betonen, dass ich unendlich dankbar bin, dass wir immer noch in Deutschland leben und immer noch eine große Freiheit haben. Ich will bloß eins sagen, je weiter das antichristliche Reich fortschreiten wird, je mehr wird es eingeengt werden. Und wir kriegen hier ganz sicher Probleme. Und hier sieht man einfach letztendlich, dass, wie soll ich es nennen, die Obrigkeit des Seiwert, die den Druck ausübt. Und je mehr die Obrigkeit der Gesetzlosigkeit zuneigt, je schlimmer wird es werde. Und das antichristliche Reich zeichnet sich ab und vor allem das antichristliche Denken. Und da muss man dann Römer 13,1 der Obrigkeit untertan sein, wo es gilt. Aber Apostelgeschichte 4,19 sagt, man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Sobald es gegen das Evangelium geht, muss man Widerstand leisten. Das muss einfach klar sein. Und zwar nur aus dem Gewissen raus. Und wir haben ja noch vom Grundgesetz her Gewissensfreiheit, unsere Religion auszuüben. Wobei das Evangelium keine Religion ist, aber so wird es definiert. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Schutz noch, was da dann wert war. Das hast du beim Hitler gesehen mit den Ermächtigungsgesetzen. Da reicht ein Pinselstrich beim Gesetz, dann ist das aufgehoben. Und die Verfolgung fängt ja in Kleinem an. Wissen, jetzt kommen wir zum Punkt. Darf ich mal ein Szenario beschreiben? Du hast irgendwie christliche Organisationen. Und da geht es darum, jetzt bewerben sich da zwei. Und der Trend ist so, das sind früher Leute gesagt, die haben gesagt, naja gut, ihr Freikirchler, ihr Täufer und ihr Gläubige, ihr seid zwar Spinner, aber seid immerhin noch christlich. Also nehmen wir euch, vom Beruf her. Inzwischen ist es so, dass die Institutionen das blockieren. Du musst entweder zu der Institution gehören und dabei ist völlig egal, was du bist. Und jetzt kommt das Problem, jetzt werden die Sekte plötzlich zu Körperschaften. Und wenn du eine Körperschaft bist, ist es in Ordnung. Und es geht nicht lange, weil da die andere Religion eine Körperschaft. Wisst ihr, wer aber keine Körperschaft ist? Die Gläubigen. Das sind dann die Sektierer. Und das ist eine indirekte Form der Verfolgung. Und da gibt es dann immer Ausnahmeregelungen. Man könnte sagen, halt, laut dem Antidiskriminierungsgesetz und nach der Gesetzgebung darf das nicht sein. Halt, da gibt es eine Ausnahme. Alle diese Gruppen haben in der Regel eine Sonderregelung. Das weiß bloß niemand. Wisst ihr, und von daher müssen wir uns warm anziehen, geistlich. Weil es wird ein eisiger Wind wehen, auch der uns gegenüber, sagen wir, Dinge auslösen wird, die nicht ganz einfach sind. Der Herr Jesus hat es einfach prophetisch seinen Gläubigen immer wieder gesagt. Und ich sage nochmal, ich bin sehr dankbar, dass jetzt Jahrzehnte nichts war. Aber Matthäus 10, 17 bis 25 sagt der Herr Jesus, hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Er redet ja hier in Israel. Das wäre bei uns die Obrigkeit. Und auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jeder Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten, helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also zeigt die Bibel was ganz, ganz einfach, nüchtern, Sachliches. Sie sagt, um Jesu willen. Wisst ihr, denn der Welt sind wir ja egal. Aber wir haben ein Problem. Wir dienen einer lebendigen Person, jemand, der aus den Toten auferstanden ist, dem Sohn des lebendigen Gottes, dem Herr der Herren, der König der Könige, dem einzigen Menschen, der gleichzeitig Gott war und dem Einzigen, der die Menschen erlöst hat mit seinem kostbaren und teuren Blut. Und das zieht der Hass des Teufels und der Leute, die von ihm inspiriert und beeinflusst werden, auf sich. Das heißt, wir werden um Jesu Wille verfolgt. Es muss uns klar sein, es geht immer um den Herr Jesus. Es geht ja nicht um uns. Es geht ja nicht darum, ob wir jetzt sagen, das ist Sünde, jenes ist Sünde. Das ist vordergründig. Aber in Wirklichkeit steckt der Hass gegen den Herr Jesus dahinter und der trifft uns halt. Er sagt in Matthäus 10, 24, der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinen Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie ein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebub genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. In Johannes 15 wird er noch deutlicher, ausgerechnet im Johannesevangelium, das ist eher das schöne Evangelium. Dort sagt er, oder das Evangelium, wo wenig Strafrede sind, sondern eher die Offenbarungen. Dann sagt er in Vers 18 von Kapitel 15, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Da steht Phileo, also seelisch lieb. Wenn ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Sie hasst uns. Das muss man einfach nüchtern sachlich sehen. Sie hasst die Gläubiger. Im Lukas und auch in der Bergpredigt, Wiederholung und so heißt es, freut euch, wenn es so ist. Aber es ist nicht ganz einfach. Apostelgeschichte 5,41. Dort sagt die Bibel nochmal ganz klar, sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, vom Synödrium, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen, hörten nicht auf zu lehren. Das heißt, die Gläubiger haben sich hier in der Praxis wirklich gefreut, dass sie verfolgt wurden. Man braucht die Verfolgung nicht herbeizuwünschen. Matthäus 13,21. Da sagt er, wie immer, was zerstört. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Die Stunde der Bewährung kommt, wenn Verfolgung kommt. Wisst ihr, wenn jetzt wirkliche Verfolgung kommt, dann wird sich das Erste, das ist positiv, wird sich das Erste einmal lichten. Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Da wirst du sehen, wer wirklich gläubig ist. Da wirst du sehen, wer wirklich Gott dienen will. Da wirst du sehen, wer wirklich bereit ist, den Preis zu bezahlen. Das ist einmal das eine. Aber das Zweite, und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man sich das alles in Ruhe ansieht, es ist eine Stunde der Bewährung für uns Gläubige, wo man sieht, was wir wert sind, wo man sieht, was wir wirklich bereit sind für den Herrn zu tun, wo wir, wisst ihr, nicht nur mit den Lippen bekennen dürfen, Martyrium ist ja das Wort für Zeuge, wo wir dann auch mit unserem Leben oder unserem Blut oder unserem Tod bezeugen können, dass uns Jesus wirklich wichtiger ist, wie alles, was in der Welt da läuft, wisst ihr. Und das hat mein Bruder gesagt, wir haben es uns in der Welt sehr häuslich eingerichtet. Das stimmt. Wenn du dann, so wie es im Hebräerbrief, Kapitel 10 steht, den Raub deiner Güter mit Freuden hinnimmst, und wenn es dann der Raub deines Lebens ist, mit Freuden hinnimmst, wisst ihr, das ist etwas, den Gedanken hat man ja nicht, solange es so gut geht. Aber die Bibel geht davon aus, dass das der normale Fall ist. Und in 1. Petrus 4, Vers 12 sagt Petrus zu den Gläubigen, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerföre euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Er sagt also, es ist völlig normal, ihr braucht euch nicht verwundern, solche Feuerprobe sind ganz normal. Und nun ist Gott der Herr und wir sind die Sklaven. Wisst ihr, man hat es ja noch nicht realisiert. Ich kann theoretisch in der Offenbarung oder in der Bibel viel über diese Dinge lesen. Ich kann in der Bibel mit Freuden lesen, dass ich ein Sklave Jesu Christi bin, solange ich nicht gehorchen muss. Aber wenn es mal hart auf hart geht und man mal zeigt, ob ich ein Sklave bin, ob ich wirklich wie ein Sklave bereit bin, jedes Urteil Jesu anzunehmen, wenn der Herr das Urteil fällt und sagt, dein Leben, oder Urteil jetzt im positiven Sinn, oder die Entscheidung, dein Leben läuft jetzt ab, deine Uhr ist abgelaufen, du wirst jetzt sterben. Na, ist er der Herr und nicht ich? Wir sind sterben, müssen wir alle, wenn nicht die Wiederkunft vorher geschieht. Und Gott hat das Recht, das alles mit uns zu tun. Ihr kennt ja die Geschichte von Wilhelm Busch, als sein Haus zusammengebombt wurde und er steht in Essen in die Ruine und da fallen ihm ein paar Bibelstellen ein, da sagt er plötzlich, Herr, hast du das getan? Und dann sagt er, dann wird er ruhig und sagt, du darfst das. wenn das von dir kam, an deiner Hand vorbeiging, dein Wille ist, du darfst es. Gott hat viele Pläne, die wir nicht sehen. Wir sind kleine, mickrige Menschen, die keine Ahnung haben. Und der lebendige Gott, die letzte Instanz, hat andere Pläne. Apostelgeschichte 11, 19 heißt es, die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatten, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Manchmal kann Gott auch Verfolgung geben oder eine Zerstreuung oder ein Werk zerschlagen oder irgendetwas zerstören, weil er einen Plan hat. Und die wären vielleicht von sich aus nie im Leben gegangen. Mich hat es tief erschüttert, als wir den Römerbrief studiert haben in Nürtingen. Ich habe das immer überlesen, dass Paulus nur den Römerbrief, dieses kostbare Dokument, geschrieben hat, weil er gehindert wurde, nach Rom zu kommen. Der Wille Gottes hat es verhindert und hat dadurch ausgelöst, dass er den Römerbrief geschrieben hat. Und so werden hier Menschen durch die Verfolgung zerstreut, weil sie da nie hingegangen wären. Wir gehen immer dorthin, wo es uns gefällt. So ist der Mensch. Nicht alle. Es gab Herrnhuter Missionare, die haben sich als Sklaven verkaufen lassen, mit dem vollen Bewusstsein, dass sie nach kurzer Zeit sterben, nur um den Sklaven das Evangelium zu bringen. Ausdrückliche Ausnahme. Hat mich tief erschüttert. Blühende Männer und Frauen lassen sich verkaufen als Sklave und sterben da nach kurzer Zeit. Wisst ihr, früher war es so, wenn du in die Elfenbeinküste gekommen bist oder so irgendwo hin, da gab es Fieber, da gab es keine medizinische Versorgung, da war es nur eine Frage der Zeit. Da war das Missionsfeld was anderes wie heute, wo der Missionar mit der Digitalkamera dir jede Woche 3 Bilder schickt und hier über Satellitentelefon praktisch wieder heim auf dem Sofa sitzt, im Gegensatz zu da, die sind auf Leben und Tod gegangen. Bösartig. Ich sage jetzt nichts dagegen, dass man die Mittel nutzen soll. Aber da ist aber Gefahr drin, dass man hier letztendlich bequem wird. Diese Leute, die haben ihr Leben gegeben und die haben ihr Leben auf den Richtblock gelegt. Darum sage ich ja Ausnahme, möchte es nicht verallgemeinern. Apostelgeschichte 13, 50. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Die fromme Verfolgung ist eine der bösartigsten. Ihr müsst nur mal die Reformations- und die Täufergeschichte lesen, müsst den Märtyrerspiegel lesen, müsst die taufgesinnte Gemeinde, die Bücher lesen. Wisst ihr, in Augsburg gab es eine blühende Täufergemeinde. Die haben die Evangelische verfolgt, bis aufs Blut. Da haben wir zum Beispiel Frauen, weil sie das angeblich Sakrament, das ja nicht gibt laut Bibel, gelästert hätten, hat man deren ein glühendes Brenneisen links in der Backe reingedrückt, dass auf der anderen Seite rauskam. Die Frau war gezeichnet ihr Leben lang. Man hat die gequält bis aufs Blut. Man redet hier von der Täufersynode in Augsburg, die kurz vorher noch war, da haben sie Schleitheim Artikel und das Ganze fixiert. Man hat die bestialisch umgebracht, nicht nur die Katholiken, auch die Evangelischen. Wisst ihr, die Katholiken haben sie verfolgt, die Evangelischen haben sie verfolgt, die Orthodoxen hat die Gemeinde verfolgt, die Gottlosen haben sie verfolgt, alle haben sie verfolgt. Jeder, der vom Fleisch geboren ist, ist in der Gefahr, wenn er an die Macht kommt, egal wie, religiöse Macht oder geistliche Macht, dass er die Gemeinde verfolgt. Der Einzige, der nicht verfolgt, und damit ist das auch das Kriterium für mich, wer wirklich echt war in der Kirchgeschichte, der nicht zum Schwert greift. Wir haben glühende Bücher über Märtyrer, die waren gar keine. Die haben zum Schwert gegriffen und sind drum gestorben. Hätten sie nicht zum Schwert gegriffen, würden viele noch leben. Wisst ihr, das sind so die Sachen, wo man einfach die Augen öffnen muss. Der wahre Gläubige greift nicht zum Schwert. Wenn ihn jemand auf die linke Backe schlägt, dann hält er ihm die rechte hin. Das ist Evangelium, das ist Schlammesnatur. Und da kommen wir wieder hin, da wir das beweisen können, dass man das wirklich so meint. Und der noch am Fleisch geborene wird immer die noch am Geist geborenen verfolgen. Da braucht er gar keine Angst haben. Hat schon mal jemand aus theologischen Kreisen, Amtsinhaber in Albstadt gesagt, Leute wie uns sollte man ersäufen? Und ich denke, ja. Früher hätte er es getan, bloß heute könnte er es nicht. Noch nicht. Sag keinen Namen. Ist aber live passiert. Römer 8, 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das heißt, Verfolgung trennt mich nicht vom Herr Jesus. sondern normalerweise treibt sie mich näher zu ihm. In der Regel ist bei Verfolgung immer das Gleiche festzustellen. Wenn eine Verfolgung über die Gemeinde kommt, trennt sich Spreu vom Weizen. Dann hören auch die Gläubigen auf, ihre Hobbys zu treiben. Dann hören auch die Spinnerei auf. Wir haben auch die Brüder vom Osten. Ich habe mit denen immer wieder geredet. Sie haben mir gesagt, weißt du, diese Lehre, die kommt von Amerika, die findest du bei uns nicht. In der Verfolgung hast du solche Lehre nicht gefunden. Die sind weg gewesen. Und genauso in der Verfolgung ist noch was Zweites. Und das müssen wir nüchtern sehen. Die Gläubigen, die sich normal benommen haben, einfach Märtyrergesinnung, sie haben niemand provoziert, sie haben niemand gereizt, sie haben sich nicht erhoben gegen die Obrigkeit, sondern haben es über sich ergehen lassen. Nur wenn es gegen ihre Gewissen ging, haben sie sich gewehrt. Die sind viele durchgekommen. Die haben mir immer wieder gesagt, viele von denen, die euch im Westen vom Märtyrium erzählen, waren Narren, ich sage das jetzt mal Ausdruck Narren, waren Männer, die letztendlich provoziert haben. Die sind dann die großen Märtyrer gewesen. Und die oft sind die wahren Gläubigen, die durchs Märtyrium gingen, völlig unscheinbar gewesen. Das muss man einfach nüchtern sehen. Das ist eigentlich der Normalzustand. 1. Korinther 4, 12. Die Bibel sagt hier, und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wisst ihr? Die Bibel sagt nichts anderes. Die Bibel sagt nicht, da musst du ein großer Held sein. Die Bibel sagt nicht, du musst irgendeine besondere Dinge, du musst nur standhalten. Du musst nur nicht nachgeben. Und nochmal, ich möchte es betonen, Geschwister, es geht nur um den Herrn Jesus. Sie hasset uns wegen Jesus. Sie hasset uns nicht wegen bestimmter Gesetze, auch nicht wegen unserem Verhalten, sondern sie hasset uns in Wirklichkeit, weil die Dämonen Jesus hassen und weil sie letztendlich die Menschen aufstachelt gegen uns. Wir sind die Vertreter Jesu Christi, Botschafter in Christi Stadt, sagt die Bibel, darum hasset sie uns. Die Bibel sagt ganz klar, liebe deine Feinde, wenn es der Wille Gottes ist, dann ertrag es einfach. Aber sie sagt ganz klar, du kannst es nicht ändern, du musst auch der Obrigkeit gehorsam sein. Du musst der Obrigkeit wirklich gehorsam sein. Und es ist relativ leicht, der Obrigkeit gehorsam zu sein, solange es nichts kostet. Aber dann kommt der Punkt, wo der Scheideweg beginnt, wo eventuell das Gebot Jesu höher ist, wie das Gebot der Obrigkeit. Und dann musst du überlegen, ob du bereit bist, das in Kauf zu nehmen. Vielleicht hast du nur einen Nachteil, du kriegst einen Job nicht. Vielleicht hast du nur einen Nachteil, indem du nicht angesehen bist. Vielleicht kriegst du nur einen Eintrag in eine schwarze Liste, dass du auch zu denen gehörst. Es kann aber auch sein, du gehst ins Gefängnis. Es kann auch sein, du stirbst. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, da muss man sich einfach überlegen, das, was der Jesus gesagt hat, überlegen die Kosten. Wir müssen den Preis überlegen, ob wir bereit sind, ihn zu zahlen. Und in 1. Korinther 10, in Hebräer 10, 32, wo es heißt, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freude angenommen, das ist Vers 32, da muss man zuerst einmal innerlich bereit sein, das zu tun. Und Offenbarung 12, Vers 10 sagt jetzt was ganz einfach, sie redet ja hier von den Gläubigen und sagt, der Verkläger der Brüder ist hinabgestürzt, also nochmals, ich möchte es betonen, die erste Angriffszone des Teufels ist immer die Verklagung der Gläubigen. Die zweite Angriffszone ist immer Verführung, um durch die Verführung zur Verflachung, zur Vereinnahmung und wenn das nicht geht, zur Verfolgung zu führen. Das ist eine typische Abfolge. Und hier sieht man dann etwas ganz Einfaches. Er sagt, sie haben ihn überwunden, nicht die Menschen. Die Menschen sind nicht meine Feinde, sondern Teufel. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, das Wort ihres Zeugnisses und haben hier Seelenleben. Da steht Psyche, nicht geliebt bis in den Tod. Und Psyche kann auch das Martyrium bedeuten, dass ich meine Seele ausrauche. Kann aber auch nur bedeuten, dass ich gar nichts mehr darf. Watch me nie. 25 Jahre Einzelhaft, Schweigehaft, durfte nichts reden, 25 Jahre lang. Ist ja klar, was das heißt. 25 Jahre Schweigen, nichts. Und ich rede jetzt gar nicht von Folter, vom Märtyrium. Das ist dann immer der Exzess, das Schlimmste. Gell, die Leute sind ja zu allem bereit. Der Mensch wird zum Tier, der Mensch wird zur letzten Bestie, wenn er Gott nicht kennt, wenn er nicht bekehrt ist und wenn er diesen Mächten mal ausgesetzt ist. Die machen da ein Raubtier aus ihm. Und dann geht es eben so, dann lässt man das Raubtier auf die Gläubigen los. Und das ist eines der Hauptprobleme. Jetzt sagt Paulus in 2. Korinther 7, Vers 4. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Korintherbrief ist einer der seelsorgerlichsten Briefe, einer der wichtigsten Briefe, auch für die Gemeinde, auch in der Verfolgung. Er sagt hier, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Und die Bibel sagt doch ganz klar, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wird der innere Tag für Tag erneuert. Die Verführung, die darf nicht bewirken, dass das brennende Herz dem Herr Jesus gegenüber beeinträchtigt wird. Das ist das Ziel vom Teufel. Verführung, Verflachung, die hast du heute ohne Ende. Die Gläubigen wissen ja nicht mehr, was gut und böse ist. Die Bibel sagt, die Leviten sind von Gott gegeben, um gut und böse den Leuten beizubringen. Wenn du heute sagst, was gut und böse ist, was die Bibel sagt, dann lacht man dich aus, selbst in gläubigen Kreisen. Und wenn die Verflachung dann letztendlich flach genug ist, dann wirst du vereinnahmt. Das ist brutal. Und dann kommen natürlich die okkulte Methode, Meditationsmethode aus dem Osten. Früher haben wir die evangelisiert, inzwischen schicken die Gurus als Evangelisten zu uns rüber. Ich habe auch mal mit jemandem, der physiotherapeutisch, habe ich mal ein Gespräch gehabt, so wegen Yin, ich habe gesagt, ja, ich weiß, Yin-Yang, chinesische Religion, Meridianlinie. Dasjenige war wenigstens ehrlich, das hat gesagt, ja, man muss daran glauben. Dann habe ich gesagt, danke. In Wirklichkeit ist das Okkultismus. Das muss man ganz klar sehen, ist alles bloß Aberglaube. Und ich hab die Plakate gelesen, ich habe mich fast gewälzt auf dem Boden vor Lachen. Ich habe gesagt, wie kann man so dumm sein, sowas zu glauben, was da drin steht. Da ist Zeugs drin gestanden, also ich möchte es nicht wiederholen. Das ist so hanebüchener Unsinn gewesen, dass ich sagen konnte, wie konnte ein Mensch, der einigermaßen intelligent ist, sowas glauben. Also da habe ich wirklich fast einen Lachkrampf gekriegt. Aber es ist zum Weinen. Weil du siehst, wie der Okkultismus, wie dieser Aberglaube, wie der einbricht in die Reihen. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Wenn es dem Teufel gelingt, uns zu verführen, dann kann er uns mit dem verflachen. Dann werden wir nicht mehr im Lichte wandeln. Dann sind wir ergreifbar. Und irgendwann führt es so weit, dass man uns schnappt. Und wenn der Teufel dann Leute hat, die sich nicht verführen lassen, nicht verflachen lassen und nicht vereinnahmen lassen, dann verfolgt er sie. Wisst ihr, das läuft es raus, wenn du deine biblisch klare Meinung behältst. Jesus allein. Wenn du den Leuten klipp und klar sagst, niemand kann in den Himmel kommen, es sei denn, er erlebt eine wirkliche Wiedergeburt, er erlebt eine Bekehrung zum Jesus. Jesus allein. Sobald du das weiter vertrittst, wirst du auch in dem Szenario, das sich jetzt zusammenbraut, immer mehr aufs Abstellgleis kommen. Und wenn du dich weigerst, bestimmte Sünde zu begehen, weil du im Herrn dienst und das nicht willst, dann kriegst du genau das gleiche Problem. Und hier sagt der Paulus ganz klar, in diesen ganzen Bedrängnissen ist er mit völligem Trost erfüllt, weil der innere Mensch erneuert wird. Sobald ich innerlich richtig zu meinem Jesus stehe, ist das, was doch drumherum passiert, egal. Wisst ihr, mir ist das inzwischen auch klar. Irgendwas müssen wir ja sterben, oder? Die Frage ist nur, wann? Und ich habe es ja schon oft erklärt. Wenn es heute zu den, ich glaube, tief überzeugt aus der Prophetie heraus, dass aus Offenbarung 9 und Offenbarung 16, bevor der sichtbare Wiederkunft Jesu zwei Weltkriege sein werden. Und dass wir den Neuner erleben, das glaube ich felsenfest. Wenn dieser Weltkrieg wirklich passiert, wobei ich kein Prophet bin, das ist einfach das, was ich von der Schrift entnehme, wenn so ein Schlag kommt, das muss nicht immer ein Weltkrieg sein, da darf nur Israel den Iran ergreifen und auf das warte ich schon lange. Da darf nur sowas passieren und dann kommt es blitzschnell zu ein paar Atomschläge. Dann sind wir hier natürlich mit Messstädte und Städten am Kalten Markt und alles unter Hohberg als Beobachtungsding. Da sind wir ganz nahe dran. Näher kann man fast nicht dran sein. Wieso? Und dann kann es sein, du merkst gar nichts von Verfolgung oder Verführung. Da fällt bei Nacht eine Bombe und am anderen Morgen, oder wenn du deine Augen aufwachst, bist du in der Ewigkeit. Das ist natürlich ein schöner Traum. Sag ich ganz ehrlich, wäre mir auch lieber. Das ist der Traum. Du gehst am Abend, du betest noch, gehst ins Bett, legst dich ins Bett und dann fällt die Bombe und du wachst auf und der Erste, den du siehst, wird Jesus. Das ist herrlich. Wisst ihr, und ich kann euch nur eines sagen, der Herr wird es genau maßgeschneidert bei jedem so machen, wie er es erträgt. Nämlich in 1. Korinther 10, 13 steht, und das ist für mich der große Trost. Wisst ihr, ich sehe das, wie sich zusammenbraut. Ich mache die Augen nicht zu vor dem Ding, aber etwas weiß ich und da bin ich völlig ruhig. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Er wird die Versuchung so kommen lassen, dass ich sie ertrage. Und er sagt ganz klar, wir haben ja die Stelle schon gehört heute, Lukas 21, 34 bis 36, wachet und betet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen. Wir können dem allem entfliehen. Also zu Deutsch, wir brauchen keine Angst haben, wir müssen nur bereit sein, wir müssen, ich sage es mal so, am Saum seines Kleides hängen. Und ich denke, da kommt der wichtige Punkt. Ich möchte nur zwei Dinge zum Schluss zeigen. Johannes 19, 39, da ist ein Schattenbild. Die Evangelien gehören ja heilsgeschichtlich noch zum alten Bund, weil das Blut noch nicht im Heiligtum war, der Jesus noch nicht auferstanden war. Und er sagt ganz klar, der Geist der Sohnschaft kommt erst, wenn ich hingegangen bin. Von daher haben die Evangelien genauso wie das Alte Testament diesen schattenbildlichen Charakter, den du in die Briefe nicht mehr findest. Und hier ist eine Stelle, die hat mich tief beeindruckt, Vers 39. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Myrrhe ist immer die Bitterkeit. Es war auch die Bitterkeit, das Zeichen des Propheten. Und da siehst du, dass der Leib mit Myrrhe gesalbt wird. Und das, Paulus sagt, es gibt ein Maß der Leiden des Christus, auch des Leibes. Es gibt ein Maß. Und da gehören wir irgendwo dazu. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass es eventuell der Wille Gottes ist, dass wir in diesem Maß mitarbeiten. Und da muss man hier einfach bereit sein, den Weg Gottes zu gehen. Und das berühmte Sendschreiben, das einzige Sendschreiben, wo kein Tadel kommt, das ist das Sendschreiben an Smyrna, Offenbarung 8, Vers 5. Und er sagt hier in Vers 10, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, er sagt zu den Gläubigen, und das ist das, was für uns ja wichtig ist, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das heißt, Gott will immer bloß eins, dass wir treu sind ihm gegenüber und dass wir hier nicht nachgeben. Und er sagt ganz klar, fürchte es nicht, wir dürfen keine Angst vor dem haben. Und er sagt, der Teufel wird etliche ins Gefängnis werfen dürfen. Und ihr werdet geprüft werden, wir werden alle geprüft werden. Und dann werden wir sehen, was wir wert sind. Und hier sieht man etwas, Drangsal 10 Tage, wenn man das kirchgeschichtlich untersucht, dann siehst du genau, dass im Römischen Reich 10 Verfolgungen gab. Das ist jetzt natürlich weit hergeholt, manche Ausleger sehen das so. Aber etwas war für mich ganz wichtig, dass der Herr es kontrolliert. Er kontrolliert es vollkommen und man braucht hier keine Angst zu haben, man braucht sich auch nicht verrückt machen zu lassen, sondern der Herr hat es in Kontrolle. Und er sagt letztendlich bloß, sei getreu bis in den Tod. Und in 1. Petrus 5, Vers 10 sagt, es wird kurz sein. Einmal redet sogar der Paulus von der Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, es ist eine Gemeinschaft, nicht nur die Gemeinschaft beim Kaffee trinken. Das ist die Gemeinschaft, die wollen wir doch alle, gell, oder? Stückle Gritter Kuchen, Kaffee und ein bisschen Schä, bla bla. Das gefällt dem Mensch, gefällt mir auch. Brauchen wir ja nicht heucheln. Aber es gibt eine Gemeinschaft, die geht 100 Mal tiefer. Das ist die Gemeinschaft seiner Leiden. Und das ist mir klar, worüber Helles bin. Die standen draußen, alle Todeskandidaten, 9 junge Männer müssen jetzt sterben. Und dann steht sie hin und singt, Jesu Name nie verklingen. Hat mich erschüttert. Wisst ihr, wenn du das siehst, und ich sage es mal so, und Hellesby war der Mann, der bis zum Schluss, bis man das KZ aufgelöst hat, voll durchging. Geil, den haben sie nur nicht umgebracht, weil er zu bekannt war. Es war wie beim Wilhelm Busch, wenn die bestimmte Bekanntheitsgrade, springen sie nicht mehr um. Aber das KZ haben sie trotzdem gestickt. Und die Bibel ist hier ganz sachlich, sie sagt, Gott kontrolliert es. Es gibt auch ein Maß der Leiden, Gott hat es alles im Griff, er kontrolliert alles. Und in 1. Petrus 5, Vers 10, das hat mich doch dann auch letztendlich beeindruckt. Er sagt, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, wird er euch völlig zubereitet durch die Leiden, festigen, starken Gründen. Das heißt, manchmal brauche ich das von Gott her, dass ich hier durchgehe. Und im Römer 8, 17 sagt er, die Leiden dieser Welt sind nicht wert im Vergleich zu dem, was hier in Herrlichkeit geoffenbart wird. Und lasst mich noch eine Bibelstelle lesen, Offenbarung 14, 4. Ich denke, da wird sich alles entscheiden. Da sagt die Bibel, was sind das für Leute? Sie sind jungfräulich. Wisst ihr, was Jungfräulichkeit heißt geistlich? Sobald das Blut Jesu über die Sünde eines Menschen drüber geht, ist er Jungfrau. 2. Korinther 11, Vers 2, dann ist er jungfräulich, innerlich, Mann wie Frau, dann ist er jungfräulich. Er kann der größte Sünder gewesen sein, dann ist er jungfräulich. Und er sagt, hier sind die jungfräulich Gläubigen, die rein sind. Er sagt nicht, die jungfräulich sind, sondern die jungfräulich rein sind, in dem Sinne, so ist interpretiert. Im Urtext steht bloß jungfräulich, muss man dazu sagen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen dem Lamme folgen, wohin es geht. Wohin er geht, wenn er bestimmt. Wisst ihr, wir reden immer von der Nachfolge Jesu. Nachfolge Jesu ist nicht bloß ein bisschen fromm zu sein. Nachfolge Jesu beginnt ja mit der Geburt, Wiedergeburt. Dann beginnt Nachfolge Jesu. Und es fing sofort an bei ihm mit Verfolgung. Und dann siehst du, wie er abgelehnt wurde. Und dann siehst du, wie er selber getauft wurde. Und dann siehst du, wie er alles getan hat. Du siehst seinen Tod. Und letztendlich ist das normal. Wir folgen dem Lamme, wohin es geht. Und wenn das Lamm sich entschließt, dass wir ins Martyrium gehen, dass wir in den Tod gehen, oder es muss nicht der Tod sein, es kann auch nur Anführungszeichen, es kann nur Druck sein, Verfolgung, du kriegst einen Job nicht, du wirst als Spinner angesehen, man nimmt dich nicht mehr ernst. Da gibt es tausende Möglichkeiten. Da müssen wir einfach sagen, Herr, so wie die China-Inland-Missionare es gemacht haben, haben mich tief erschüttert. Sie sagten, ist das von dir, dann nehmen wir es mit Freuden an. Ist es vom Teufel, dann lehnen wir es von ganzem Herzen ab. Und ich denke, mit der Haltung, dem Lamme zu folgen, wohin er geht, ist es von dir, Herr, dann nehme ich es an, ist vom Teufel, dann widerstehe ich und dann bete ich auch dagegen und kämpfe dagegen und mache alles. Aber ist es von dir, dann nehme ich es mit Freuden an. Dein Wille geschehe. Ich denke, mit der Haltung wird jeder von uns überleben. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, möchte dir einfach danken, dass du der Erste warst, der in die Leiden hineinging. Du hast den bitteren Kelch getrunken bis zur letzten Neige. Und es ist für uns unvorstellbar, was du gelitten hast. Und wenn es dein Wille ist, dass dein Leib ein bestimmtes Maß an Leiden hat, wie es im Kolosserbrief steht, dann möchten wir einfach uns dir auf den Altar legen. Ich möchte dich bitten, dass du uns führst, dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, dass wir dir, dem Lamme, wirklich folgen mit einem brennenden Herzen. Wohin du gehst, dass du mit uns zum Ziele kommst. Ich möchte aber auch bitten, dass du uns, so wie es in 1. Timotheus 2 geschrieben steht, dass du uns wirklich auch Gnade gibst, konsequent zu beten, dass solange es noch dein Wille ist, solange es möglich ist, wir ein ruhiges Leben führen können und dass das Evangelium Raum hat. Aber lass uns, egal was kommt, zu allem bereit sein. Dafür danke ich dir. Amen.